House of Nerds, der Cybersecurity-Podcast aus Darmstadt.
Herzlich willkommen im House of Nerds Shorts. Heute machen wir es kurz. Hallo Oliver.
Hallo Anna. Moin.
Moin. Du erinnerst dich sicher an unseren 12. Gast, den Sebastian Schinzel.
Ja. Ja. Sehr netter Kollege.
Genau. Aus NRW, Münster. Mhm. Die sind ja meistens nett. Wir haben super lange mit ihm gesprochen, ungefähr so 3 Stunden gefühlt, und haben dementsprechend viel Rohmaterial gehabt. Das konnten wir nicht alles senden, weil House of Nerds 3 Stunden am Stück hört sich, glaube ich, keiner an.
Ja, und da hatten wir natürlich Probleme, uns zu entscheiden damals, das weiß ich noch.
Ja, genau. Wir hatten 2 Themen mit ihm. Das war einmal Krankenhaus-IT-Sicherheit und das zweite Thema war Kryptografie. Und davon ist relativ viel weggefallen. Und ich habe jetzt noch mal neulich in die Aufnahme reingehört und da sind tatsächlich noch ein paar Schätzchen drin, die ich gerne in unsere Shorts packen würde.
Ja, ich erinnere mich so ganz schemenhaft, E-Mail-Security
genau,
war so ein Thema.
Genau. Er und sein Team hatten 2018 nämlich eine Lücke in PGP gefunden.
Das und erstmal E-Fail.
Genau, ja. E-Fail hieß das, genau. Mhm. Und S-MIME war gar nicht so das Problem. Das wurde schnell gefixt und ist auch relativ geräuschlos dann vonstatten gegangen. Aber,
ja, ich habe das damals anders erlebt.
Aber ja, gut. Das kam aber eher aus der PGP-Ecke, genau. Mhm. Also die E-Fail-Lücke war die Möglichkeit, den Inhalt von eigentlich verschlüsselten Mails zu extrahieren, dass man die im Klartext dann lesen kann, also dass man diese Verschlüsselung einfach brechen kann. Mhm. Und das hat besonders im PGP Teil sozusagen für sehr viel Wirbel gesorgt. Und der Sebastian und sein Team, die haben das halt auch sehr, wie man das halt so macht, Responsible Disclosure Prozess, dann mit den Herstellern erstmal gesprochen und sind dann an die Öffentlichkeit gegangen. Und Sebastian hat uns dann erzählt, dass das im Nachhinein, ja,
das ist nicht ganz so alles so positiv verlaufen ist.
Überhaupt nicht. Ja. Er war komplett überrascht von der Heftigkeit und Emotionalität der Reaktion. Und er hat da, glaube ich, auch ziemlich viel Unschönes erlebt. Und da war er sehr überrascht, sowohl von Seiten der PGP-Community als auch von Seiten der Presse tatsächlich. Mhm. Da können wir ja gleich nochmal reinhören.
Ja.
Und was auch noch lustig war, was auch noch im Rohmaterial ist und nicht gesendet wurde, eine kleine Anekdote. Der Entwickler von PGP, der Phil Zimmerman, mit dem hatte Sebastian Schinzel auch relativ viel Kontakt. Also die haben sich dann im Vorhinein ausgetauscht über die Lücke. Und anfangs hat er Phil Zimmerman über seinen natürlich sehr bekannten öffentlichen PGP-Schlüssel per Mail kontaktiert. Mhm. Und dann schreibt der Phil Zimmerman zurück, ja, könnt ihr das bitte nochmal im Klartext schreiben? Der hatte selber keinen Bock, das zu nutzen. Das fand ich sehr lustig. Aha. Und irgendwie fasst das PGP-Problem eigentlich ganz gut zusammen.
Ja, wenn der Schöpfer schon nicht mehr dran interessiert ist, das zu nutzen, dann ist natürlich schon schwierig.
Genau, was soll dann Johnny sagen?
Ja, so ist es. Stimmt, über Johnny haben wir auch gesprochen.
Ja, ja, das hat es aber in die reguläre Folge geschafft. Mhm. Why Johnny Can't Decrypt, genau. Oder ja. Why Johnny Can't Decrypt, das war der berühmte Aufsatz, ne?
Das war der erste und dann gab es ja so eine Serie, die genau. Sebastian mit seinen Kollegen dann fortgesetzt hat.
Ja. Ja, dann hören wir doch mal rein.
Ja, freue ich mich.
House of Nerds Shorts.
Ich habe mal auf dem 2018 auf dem Chaos Computer Kongress habe ich einen Vortrag gehalten, wo es so darum ging, um unsere Forschung, weil wir damals auch einen relativ viel beachteten Angriff gegen PGP gefunden hatten. Und,
genau, das war der, nur zur Erläuterung.
Das war E-Fail, ne?
Genau, E-Fail, ja. Genau. E-Fail-Angriff 2018.
Genau, ne, mit viel Presse, die es auch, sage ich mal, in eine Richtung interpretiert hat, in die wir das gar nicht wollten, ne, wo wir viel gelernt haben, was Wissenschaftskommunikation angeht und so. Aber da ist es im Kern so, ne, da war so, das glaube ich, einer der Dinge, die ich in dem Vortrag gesagt habe, war so, E-Mail ist als ein Klartextprotokoll designt worden und fällt da immer wieder drauf zurück, hat man den Eindruck. Es möchte irgendwie immer wieder Klartext machen. Das ist so mein Eindruck. Und da sind so, ne, so einer der Fragen, über die wir uns hier Gedanken gemacht haben, was ist denn jetzt so der Unterschied, warum ist Signal so viel besser als E-Mail, ja, PGP und S-MIME und so. Und ich glaube, bei diesen ganzen Messengern, ja, will ich jetzt Signal gar nicht rausstellen, hat man einfach den Vorteil, es gibt keine Klartextkommunikation.
Mhm. Also technisch gibt es einfach keine Fallback.
Es gibt kein Fallback.
Wo sich, sag mal, das Protokoll immer drauf zurückzieht und damit immer die Sicherheitstechnologie eigentlich unterminiert, ne?
Ja.
Also untergräbt.
Ja, genau. Ja. Und ne, das ist das Erste. Und das Zweite ist wahrscheinlich das föderierte System. Der Moxie Marlinspike hat dazu mal einen Vortrag gehalten, auch auf dem CCC. Das ist der Macher von, einer der Macher von dem Signal-Protokoll und von der Signal-Organisation. Und er hat auch gesagt, also föderierte Systeme funktionieren nicht. Und was Ende-zu-Ende-Verschlüsselung angeht, und es ist sehr provokant auf dem CCC, die ja, sag ich mal, wo diese Cypherpunk-Art und, ne, sag ich mal, auch wir organisieren uns alles selber, wir bauen das selber, wir machen alles Open Source. Da ist er natürlich dann angeeckt, aber seine Argumentation war dann natürlich auch, du kriegst diese ganzen Softwarestände nicht irgendwie synchronisiert. Also du gibst jetzt einen Stand des Protokolls, gibst du raus und irgendwann gibt es einen neuen Stand von dem Protokoll, aber wenn dann nicht alle mitziehen, hast du schon wieder den Fallback auf die alte Protokollversion. Du bringst einmal was raus und kriegst das dann ganz, ganz schwer geupdatet. Und das sehe ich bei E-Mail so. Es ist einfach immer nur so von wegen, jetzt versuchen wir noch das drauf zu machen und noch das drauf zu machen. Aber keines davon lässt sich stringent durchziehen. Wir hatten irgendwann mal uns eine Woche Zeit genommen, also meine Forschungsgruppe und ich, wir sind mal ans Whiteboard gegangen und haben uns überlegt, wie könnten wir das Signal-Protokoll portieren auf E-Mail und haben uns das skizziert und am Ende ist dann rausgekommen, E-Mail wäre trotzdem noch gegangen. Ja, also in einer Ausprägung mindestens noch. Also wir hätten die Wurzel des Problems damit gar nicht gelöst, weil wir haben jetzt zwar gesprochen, da reden irgendwie Mail-Server miteinander, aber da gibt es noch MIME dazwischen. Also und MIME ist praktisch der Standard, in dem so eine E-Mail kodiert ist. Also ein Beispiel, heutzutage kann ich ja eine E-Mail haben und da steht ein Body drin. Sag ich dann, ja komm, wir treffen uns für einen Podcast und so weiter. Da haben wir ein bisschen gesprochen und ihr habt mir ein Word-Dokument zur Vorbereitung gegeben mit so ein bisschen Brainstorming, ein paar Fragen. Und das muss ja irgendwie kodiert werden. Also es ist, das ist ein Anhang. Und da spricht man dann von sogenannten MIME-Teilen. Also es gibt einen MIME-Teil, wo die Nachricht drin steht. Und dann gibt es einen zweiten MIME-Teil. Das ist dann eben dieses kodierte Word-Dokument, damit sichergestellt wird, dass es sozusagen vom Empfänger so abgeschickt wird und beim Empfänger auch so ankommt. Genau,
der erste Teil ist ja meistens, glaube ich, der Head, ne? Mit dem Metainformation, wie du gesagt hast, der Empfänger betreff.
Und das Ganze, also alleine der MIME-Standard, sind mehrere Dutzend RFCs, also mehrere Dutzend Standards, die super komplex sind, die trotzdem noch unterspezifiziert sind. Also die lassen ganz viel Wiggle Room für die einzelnen Implementierer immer noch, wo jeder sein eigenes Süppchen kocht und so. Wenn ich jetzt von Thunderbird nach Outlook eine Mail schreibe, dann kann es auch passieren, dass die Anhänge nicht da sind oder so.
Oder es ein bisschen anders aussieht, ne?
Ja,
genau.
Alles ein bisschen anders aussieht und da kannst du so viele Tricksereien machen. Ja, also es ist so kompliziert sozusagen, das Senden einer Mail sozusagen, du hast viele Dutzend RFCs und Standards und Protokolle, die da durchlaufen werden, die alle hochkompliziert sind, trotzdem unterspezifiziert sind. Und was dann bedeutet, wenn es unterspezifiziert ist, macht Outlook was anderes als Thunderbird. Ja, und also jeder macht sein eigenes Süppchen und dann gibt es wieder Bugs, dann nervt es die Leute und dann werden wieder Klartext-Mails geschrieben. Ja. Ich hab jetzt vielleicht auch eine schöne Anekdote. Wir haben während der E-Fail-Zeit viel mit dem Phil Zimmerman zusammengegluckt, der PGP mal entwickelt hat.
Ja.
Und ich hatte ihm zu seinem lange bekannten PGP-Key, habe ich ihm eine PGP-verschlüsselte Nachricht geschrieben und hat er mir im Klartext geantwortet, hat gesagt, er nutzt kein PGP mehr, ich sollte bitte nochmal im Klartext schreiben.
Okay.
Die ist jetzt gerahmt, ausgedruckt in meinem Büro.
Ja,
aber
das, ich glaube, das macht jedem deutlich, ne? Wenn die Sicherheitsprofis, die es selbst entwickelt haben, wenn es denen zu aufwendig ist, dann ist einfach verloren. Du hast vorhin gesagt, gerade bei den E-Fail-Sachen habt ihr auch echt viel dazugelernt. Was die öffentliche Kommunikation angeht. Kannst du das vielleicht noch ein bisschen erläutern?
Da war es im Prinzip auch so, wir hatten, also wir kannten natürlich PGP schon sehr lange und das S-MIME, wir nutzen sehr S-MIME tagtäglich an der FH. Also wenn ich Noten schicke ans Prüfungsamt, ist immer S-MIME verschlüsselt und so weiter. Also das ist ausgerollt bei uns und funktioniert total super. Das nutzen auch alle. Mit PGP hatten wir uns so unsere Meinung, auch während wir die Paper geschrieben haben, ne, haben wir es ja schon sehr lange verwendet und waren total genervt davon und haben einfach so für uns entschieden, das wollen wir nicht weiter verwenden und das ist so passiert. Und was wir, glaube ich, unterschätzt haben, ist doch, wie viele Leute es im Internet gibt, deren Herz sehr an PGP hängt, also die das als eines ihrer starken Identifikationsmerkmale ansehen.
Ist das eher dann so eine ideologische Frage?
Das ist eine ideologische Frage, genau. Also die da auch unheimlich viel Zeit, wie gesagt, in dieses soziale Netz auch so ein bisschen reinstecken, wo unheimlich viel in der Open-Source-Szene auch passiert. Also die Leute schlagen sich ihre Freizeit seit Jahren und Jahrzehnten um die Ohren Und dann kommen wir da halt her und spucken denen so ein bisschen in die Suppe. Das haben wir sicherlich unterschätzt, was da an Backlash kam von der Community. Die Community hat es aber auch klar gemacht. Ich glaube, danach waren wir, nachdem wir sozusagen diese ganze Diskussion in der Community mitbekommen haben, dass das nichts mehr wird. Also wir haben es seitdem endgültig aufgegeben. Weil zum Beispiel jetzt, also S-MIME hat mittlerweile einen neuen Standard rausgebracht und hat im Prinzip unsere Dinge, die wir in den Papern geschrieben haben, in den Standard reingeschrieben, haben das zitiert, haben den Standard veröffentlicht und fertig ist die Kiste. Das ist noch nicht implementiert und so, da kann man sich auch wieder ärgern, aber das Standardkomitee hat zumindest reagiert. Ne, während bei PGP tendenziell, also man findet auch Artikel, The E-Fail Hoax. Also wo wirklich so, das ist alles nur Verschwörung und ne, die, genau, also ich habe Mails bekommen so von wegen, ne, ich hätte Blut an meinen Händen mit dem Research, den wir machen und so weiter.
Okay. Ja, Gott, ja. Oh
Gott. Also strong opinions und ich bin mir da teilweise gar nicht so sicher, da sind viele Leute, die so ein bisschen in ihrer eigenen Welt leben, die ein Bedrohungsmodell haben, was für sie vielleicht sehr einzigartig ist, um es mal vielleicht so zu sagen. Und andererseits gibt es natürlich auch noch eine Community. Also es gibt ja so Eingrenzungen. Das BSI sagt zum Beispiel nur für den Dienstgebrauch. Ja, so eine Geheimhaltungsstufe, wenn man so möchte. Und PGP-Schlüssel darf ich, ne, PGP-verschlüsselte Mails darf ich verwenden für den, nur für den Dienstgebrauch, für Klassifikationen. Also von daher, es wird in Stellen verwendet, wo es halt auch etabliert ist. Man muss auch noch dazu sagen, PGP ist längst nicht nur E-Mail. Das haben wir auch, glaube ich, unterschätzt. Unheimlich viele verschlüsseln ihre Backups damit und so einige Gegenmaßnahmen, die wir vorgeschlagen haben, sind eine ganz tolle Idee für E-Mail, aber für die ganzen anderen Verwendungszwecke von PGP passt das vielleicht gar nicht so gut. Ja, und von daher, das ist so ein System, was sozusagen in wenigen, aber sehr breit gestreuten Technologien eingesetzt wird und was ganz schwer ist, so den Schirm drüber zu machen. Bei S-MIME ist es viel leichter, weil es meistens nur Mail. Ja, und dann PGP ist so ein Riesenstrauß. Ein riesen Landscape, wo das meiste weiß ist. Ja, weiß ich nicht. Ne? Also es, wie gesagt, es wird in Thematiken eingesetzt wie Backup und E-Mail-Verschlüsselung. Das sind zwei total konträre Dinge. Bei E-Mail-Verschlüsselung möchte ich ein Band in 30 Jahren rausholen, wo Bitflips drin sind. Und ich möchte trotzdem, dass das meiste noch lesbar ist. Das will man eigentlich mit moderner Kryptografie nicht haben. Wenn da irgendwo ein Bit geflippt ist, soll gar nichts mehr passieren. Irgendwie am besten, ja, weil sonst wird alles dann wieder total kritisch. Ja, genau. Und von daher, ich glaube, wir sind vorsichtiger geworden. Genau, weil wir haben damals.
Ging das auch in die andere Richtung? Weil, also ich habe das aus der externen Perspektive damals wahrgenommen und ich sag mal, die Publikumspresse vor allem betreut. Und da war ja oft so, oh mein Gott, wir dürfen E-Mail nicht mehr benutzen. Also da war auch nicht in der Community-Ecke, sondern ich sag mal in der, ja, ich sag mal, die Leute, die sich mit weniger fachlicher Expertise, die tendierten dazu, quasi auch das Kind mit dem Bade auszuschütten, so ein bisschen.
Ja, und das hängt auch so ein bisschen damit zusammen, dass wir auch unterschätzt haben, wie die Journalisten darauf reagieren, die ja angehalten wurden, ihr müsst PGP verwenden, Snowden, ne, gibt's ja die Story, wie Snowden verzweifelt versucht hat, sozusagen mit den Journalistinnen irgendwie einen verschlüsselten Kanal aufzubauen. Und danach haben alle Journalistinnen das dann irgendwie gemacht. Und dann hieß es plötzlich, das ist nicht mehr sicher. Jetzt haben wir gar keinen Quellenschutz mehr. Und so fiel dann auch, also ich habe den Eindruck, die Journalistinnen haben Berichterstattung für Journalistinnen gemacht. Weißt du, wie ich meine? Also sie sind nicht mehr sozusagen in die Rolle des typischen Bürgers reingeschlüpft, sondern haben gesagt, kein Quellenschutz mehr, jetzt geht die Welt unter. Also sozusagen auch wieder ganz narrow ihr Bedrohungsmodell und so weiter. Genau. Also viele Dinge sind da passiert.
Ja.
Die genau.
Die man nicht immer so vorhersehen kann. Das ist einfach, das ist schwierig.
Die man in den ersten Stunden dann auch irgendwann aus der, man verliert die Kontrolle darüber. Ne? Und das ist jetzt, glaube ich, so eine ganz wichtige Geschichte. Wenn wir tatsächlich was an die Presse durchstechen, machen wir das nur noch mit Menschen, zu denen wir ein absolutes Vertrauen haben. Es ist ganz wichtig, dass die, wenn man weiß, dass man hier Research macht, gerade der viel beachtet werden wird, dann müssen die ersten Artikel richtig sein.
Das genau, da muss der Kompass stimmen und die Lesart muss dann auch möglichst unmissverständlich sein.
Ja. Ja, weil sonst schreiben die Leute irgendeinen Kram da rein, das schreiben die anderen dann wieder ab und so. Und dann hat das eine eigene Dynamik, die man nicht mehr eingefangen kriegt.
Und das kann halt echt Probleme verursachen, ne? Also in diversen Dingen.
Genau, nämlich, dass man eine Kommunikation macht, die nicht dem entspricht, was eigentlich tatsächlich passiert ist. Und das ist ja genau das, was wir verhindern wollen.
Ja.
House of Nerds Shorts.
Tja, Oliver, wie hat es dir gefallen?
Ja, spannend. Gut, dass wir das aufgehoben haben.
Ja, fand ich auch. Bin auch froh, dass es jetzt nochmal gesendet wird und unseren HörerInnen auch zur Verfügung gestellt wird.
Ja, und es gab tatsächlich jetzt auch so zwei, drei Aspekte, wo ich dachte, ich muss den Sebastian mal kontaktieren. Mir sind schon wieder ein paar Sachen eingefallen, die würde ich ihn gerne fragen.
Dann laden doch mal ein.
Ja, früher oder später.
Alles klar. Ja, dann war es das auch schon für heute. War ja short und dann sage ich tschüss.
Ja, ich bedanke mich nochmal bei den ZuhörerInnen fürs Zuhören und freue mich mit der Anna, wenn wir hier Anregungen und Fragen erhalten. Wie immer per Mail unter podcast@sit.fraunhofer.de. Herzlichen Dank auch an die Technik, an die Caroline Strohbehn und den Max Leiding und natürlich auch bei unserem Schnitt, der Saskia Künstner. Und wir freuen uns, wie gesagt, über Zuschriften. Bedanke mich natürlich auch bei dir, Anna. Und ja, hat wieder Spaß gemacht und freue mich aufs nächste Mal.
Ich mich auch.
Bis dahin. Tschüss.